Predigt ist heute aus Genesis 22 und ich lese euch aus Genesis 22 die ersten 8 Verse. Und ich bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Der antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am 3. Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Dann werden wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und sie gingen, beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Der antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Amen. Ich bete und dann die Predigt. Allmächtiger Gott, dass du aus diesem schwierigen Text herausleuchtest, in unsere Herzen hineinleuchtest. Darum bitten wir. Amen. Liebe Gemeinde, 2. Adventssonntag und Genesis 22 ist auch eine Adventsankündigung des Christus. Die Predigt habe ich übertitelt mit der Aufopfernde. Und es gibt eine Vorgeschichte und 3 Punkte. Erstens die Vorgeschichte. Also Kapitel 22 fängt an mit: Es geschah nach diesen Dingen. Wobei im Hebräischen Ding und Wort ein und dasselbe sind. Wort und Sache sind bei Gott zumindest eins. Wenn er etwas sagt, tut er es auch. Und niemand kann ihn daran hindern. Und das ist auch gut so. Die Dinge, die Abraham zuvor erlebt hat, sind nicht so gut. Nachdem Abraham von Gott ein Sohn versprochen gekriegt hat, der aber auf sich warten ließ, da stiftet Sarah den Abraham an, dass er mit ihrer Magd Hagar einen Sohn zeugt und sie dann adoptiert. Das haben sie dann auch so mehr oder weniger vergnüglich gemacht und Ismael wurde geboren. Jahre später verspricht Gott dann wieder, und zwar konkret, dass Sarah übers Jahr den verheißenen Sohn kriegt. Und Sarah lacht nur ungläubig und gebiert aber dann im nächsten Jahr den Isaak. Und dann gibt Abraham wieder einmal Sarah nur als seine Schwester aus. Und sie war seine Halbschwester. Aber was er dann dem Pharao verschwiegen hat zuvor, das verschweigt er auch dem Philisterkönig, nämlich dass Sarah auch seine Frau ist. Und beide Könige nehmen die Sara in den Harem auf, berühren sie aber nicht, denn Gott hat sie davor bewahrt und er gibt sie dem Abraham wieder unangetastet zurück, gibt sie dem heldenhaften Ehemann Abraham unangetastet zurück. Ja, das waren die Dinge Abrahams. Und was dazwischen noch gelaufen ist, in diesen Jahrzehnten, die kleineren Sachen, ja, da wissen wir nichts davon. Aber zweierlei hat Abraham aus diesen Dingen gelernt. Nicht auf Gottes Wort hören entehrt Gott und bringt großen Schaden. Zweitens, Gott ist treu und tut, was er sagt. Und das ist das, was Abraham gelernt hat. Ich komme zum Punkt 2, die schreckliche Prüfung. Ja, hier geschieht wieder Gottes Wort an Abraham und es ist tatsächlich schrecklich. Aber Abraham zögert nicht, steht frühmorgens auf, tut, was Gott sagt, obwohl er es nicht versteht. Gott prüft den Abraham. Das Wort, das hier gebraucht wird, das haben manche Bibeln auch mit Versuchen übersetzt. Aber Gott versucht niemand. Prüfung und Versuchung ist ein und dasselbe Wort und eben Gott versucht niemand. Und wenn wir das im Vater Unser so im Deutschen beten und führe uns nicht in Versuchung, dann ist diese führe uns, das ist nicht korrekt übersetzt, so wie es im Hebräischen und im Griechischen heißt. Lass uns nicht in die Hand der Versuchung geraten, ist eine bessere Übersetzung. Gott versucht niemanden. Der Teufel tut das schon. Also eine Prüfung ist gut, sie zeigt nämlich dem Geprüften, wo er mit seinem Glaubensleben oder seinem Wissensstand eben steht. Das ist auch in der Schule und im Leben so. Es ist gut, wenn man geprüft wird, dann weiß man, was man weiß und wo man steht. Jetzt Versuchung ist zwar dasselbe Wort, aber es ist nicht gut. Versuchung führt immer zum angeblich Besseren. Etwas Schlechteres, das ist keine Versuchung. Er führt immer zu etwas angeblich Besserem. Du solltest dir das gönnen, du sollst das tun, das tut dir gut. Aber Versuchung verführt, wenn sie Erfolg hat, zum Schaden. Sie spielt dem Teufel in die Hand. Das ist es. Gott prüft Abraham. Und es ist eine schreckliche Reifeprüfung nach seinen vielen verpfuschten Dingen. Aber Abraham hat daraus gelernt. Da sagt Gott, opfere deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Also hier auf Gott zu hören, ist das Schlimmste, was dem Abraham passieren könnte. Denn was hat er noch von seinem Leben? Er ist alt. Und da ist Isaak. Der ist seine Zukunft. Der trägt seinen Namen weiter. Der trägt seine Familie weiter. Und da ist noch Gottes Versprechen ja auch an Isaak. Über ihn werden alle Völker der Welt gesegnet. Moment. Es ist ja, er hat ja noch einen Sohn, den Ismael. Aber Gott hat den Isaak versprochen und nennt ihn eben den einzigen Sohn, den er lieb hat. Und das ist wichtig. Und sagt eben auch noch einmal, dass darüber, oder ich sag's, dass über Isaak alle Völker gesegnet werden. Und was dem Abraham jetzt so durch den Kopf gehen muss, ist das, also, jetzt soll ich ihn opfern? Gilt jetzt Gottes Wort nicht mehr? Hat er Segen versprochen? Einmal sagt Gott so, und jetzt wieder anders? Hat Gott seinen Plan geändert? Also Abraham ist nicht der perfekte Mann. Das haben wir aus der Vorgeschichte gesehen. Da geht ihm viel durch den Kopf. Er weiß zwar, Gott hat ihm den Isaak gegen alle Natur gegeben, denn Sarah war schon als junge Frau nicht fruchtbar und dann kriegt sie den Isaak mit über 90 Jahren. Ja, eigentlich gehört dann der Isaak mehr Gott als dem Abraham, wenn er ihn doch so gegen die Natur gegeben hat. Und Gott kann, wenn er das Leben gibt, kann er es auch wieder nehmen. Das weiß er. Aber seinen Gefühlen hilft das gar nicht. Folgendes hilft ihm ein wenig. Gott hat Isaak versprochen und auch gegeben, gegen alle Natur. Gott hat versprochen, dass über Isaak alle Völker gesegnet werden, und was Gott verspricht, das geschieht. Das erste ist ja schon geschehen. Er hat den Isaak bekommen. Also wird das zweite wohl, wenn es Gott versprochen hat, auch noch geschehen. Ich komme zum dritten Punkt, der schreckliche Weg. Als Abraham steht frühmorgens auf, sagt der Sarah wohlweislich nichts, macht sich mit dem Esel und zwei Knechten und Isaak auf den Weg. Moria ist der zukünftige Tempelberg in Jerusalem. König David wird das Grundstück kaufen und Salomo wird den Tempel darauf bauen. Und Moria heißt der Herr der Welt. Es ist eine qualvolle 3-Tage-Reise für den Abraham. Und Isaak merkt, dass es seinem Vater nicht gut geht. Denn er, Vater und Sohn reden nur einmal miteinander auf diese 3-Tages-Reise. Und Abraham denkt an die alten Sachen, in denen er Gott nicht getraut hat und den Versuchungen erlegen ist. Was er noch gedacht hat, sagt uns Hebräer 11,19. Ja, Gott kann Isaak, den ich gegen die Natur bekommen habe, auch gegen die Natur aus dem Tod heraus wieder lebendig machen. Das ist das, was Hebräer 11 über Abraham sagt. Und es ist eine lustige Sache, wenn heute viele Christen glauben, dass der Herr Jesus wohl gestorben ist, aber nicht auferstanden ist. Also schon im Alten Testament wurde geglaubt, dass Gott von den Toten auferweckt. Und das gegen die Natur. Was Abraham schlussendlich geglaubt hat, das ist das dritte. Und das sagt er Isaak, als der fragt, wo denn das Opfer wäre. Der Herr wird sich ein Lamm zum Opfer ersehen. Das sagte dem Isaak. Und ich muss hier einfügen, dass an für sich das Brandopfer, das hier steht, im Hebräischen Aufstiegsopfer heißt, nicht Brand, Aufstiegsopfer. Und Römer 10 und Epheser 4,9 verwenden dieses Wort für den Aufstieg des Herrn Jesus in den Himmel, nachdem er zuvor herabgestiegen ist, um sich am Kreuz zu opfern. Aufstiegsopfer. Aber jeder Schritt, den Abraham Richtung Jerusalem macht, ist eine Versuchung für ihn abzubrechen. Aber er tut es nicht. Mit jedem Schritt zeigt er, dass er Gott vertraut und ihm treu ist. Dann, als Abraham Moria sieht, sagt er den Knechten, dass sie hier bleiben sollen. Ich und der Knabe gehen dahin und werden anbeten. Und dann zu euch zurückkehren. Er sagt anbeten. Das hebräische Wort für anbeten stammt an für sich von der Eva. Eva heißt Lebengebende. Und anbeten ist an für sich sein Leben Gott geben, der es gegeben hat. Also es ihm wieder zurückgeben mit Haut und Haar. Es ist nicht so sehr das liebe Loblieder singen oder was man so tun kann, Gott das Leben zurückgeben, es vor ihm ausbreiten, nimm es, mach etwas daraus. Oder wie wir es im Vater unser beten, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist Anbetung. Und der Herr Jesus sagt, Gott sucht Anbeter im Geist und der Wahrheit. Und Abraham betet tatsächlich wahrhaftig und in der Tat an. Er gibt das Beste, was er hat. Er hätte wahrscheinlich sein Leben lieber gegeben als seinen einzig geliebten Sohn. Ich komme zum vierten Punkt, das schreckliche Opfer, und lese dabei die Verse 9 bis 18 aus Genesis 22. Als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar, schichtete das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu, Abraham, Abraham! Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben, tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen, und da war hinter ihm ein Witter, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Da ging Abraham hin, nahm den Witter und brachte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer dar. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen. So dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne im Himmel und den Sand am Meeresufer. Dein Nachkomme, Einzahl, soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Nachkommen, wieder Einzahl, sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Gott ändert nie seinen Plan. Muss er nicht. Die sind gut und niemand kann ihn daran hindern, sie auszuführen. Gott ändert nie seinen Plan. Er hat es nicht nötig, einen Plan B zu erstellen, weil das und das nicht funktioniert. Abraham wusste zwar, dass andere Völker ihren Götzen Menschenopfer darbringen, rund um ihn herum. In diesen Ländern, bei diesen Völkern, wurden Menschenopfer gebracht, Kinderopfer. Aber Gott, für Gott ist so etwas ein Gräuel, und Abraham wusste das. Abrahams Prüfung war trotzdem schrecklich, aber er hat sie bestanden. In gutem Glauben hat er der Versuchung widerstanden, nämlich Gottes Wort nicht zu gehorchen. Und wieder, auch wenn es für ihn furchtbar und schrecklich war. Gott ist gut und ändert nie seinen Plan. Was hätte es aber denn auch gebracht, den Isaak zu opfern? Es hätte nichts gebracht, außer Leid. Und Genesis 22 ist kein schreckliches Märchen, in dem ein sadistischer Gott nichts Besseres zu tun weiß, als seine Menschen zu plagen. Das ist es nicht. Genesis 22 weist auf Gott. Und Gott weist hier im Vorbild auf sich selbst und seinen einzig geliebten Sohn, wie in Vers 2 sagt, den er nach dem Sündenfall versprochen, gegeben und geopfert hat. In dem einen Nachkommen Abrahams, Jesus Christus, sollen alle Völker gesegnet werden. Und das war alle Zeit schrecklich für Gott und den sich aufopfernden Herrn Jesus Christus. Schauen wir nach. Erstens die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte Jesu war nicht rosig. Schon nach seiner Geburt verfolgt und ins Exil getrieben, relativ wohlbehütet und im Glauben erzogen. Er war von Gott gezeugt und damit nicht unter der Sünde geboren. Er hat an seinen Krankheiten gelitten, hatte seinen Druck, seinen Stress und hat nie gegen Gott und Mensch gesündigt. Weil er Gottes war und keine Sünde hatte, war er damit auch ein Fremder in seiner Familie und in seinem Umfeld. Er hat gelernt, er hat gearbeitet, aber niemals Gott verlassen, niemals gegen Gott gehandelt. Dann zweiter Punkt, die schreckliche Prüfung. Die schreckliche Prüfung Jesu. Als er Anfang seines öffentlichen Dienstes vom Teufel in die Wüste geführt wurde, er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um vom Satan versucht zu werden. Und er hat in seiner Schwäche, in seiner Dehydration, in seinem Nahrungsmangel, hat dem Teufel Paroli geboten. Wie? Er hat die köstlichen Versuchungen, also die für Leib und Seele wirklich guten Versuchungen abgewehrt. Wie? Durch Gottes Wort. Er ist dem Versucher nicht auf den Leim gegangen. Drittens, der schreckliche Weg Jesu. Er hat an seinen Aposteln und Jüngern gelitten. Er sagt es auch, also wie lange soll ich euch noch ertragen? Ja, die Apostel und die Jünger, die haben ihn vielleicht angehimmelt, aber trotzdem immer wieder ihr eigenes Süppchen kochen wollen. Und seine eigene Familie, die hat ihn schlussendlich auch für verrückt erklärt. Er ist von Sinnen, sagen sie. Und den Druck, den die Massen auf ihn ausgeübt haben, und als dann die sogenannten Frommen ihn umbringen wollten, da ließ er sich nicht hinreißen, umzukehren oder ihnen etwas zurückzuzahlen. Er hat auf Gott gehört, auch wenn er völlig erschöpft war. Und dann, nachdem sein Vater im Himmel noch einmal bestätigt hat, dass er sein einzig geliebter Sohn sei, geht er langsam nach Jerusalem. Und es war ein monatelanger Weg dorthin und er wusste, was ihn erwarten würde. Und jeder Schritt, den er tat, war eine Versuchung abzubrechen. Aber er hat nicht abgebrochen. Viertens, das schreckliche Opfer Jesu. In Jerusalem angekommen, ging er in den Tempel, den Ort, wo Abraham den Altar für den Isaak aufgerichtet hat, und dann wieder hinaus. Als er dann zerschlagen und blutend und entkräftet am Kreuz hing und von den sogenannten Frommen wieder versucht wurde, indem sie sagten, steig herab vom Kreuz, dann glauben wir an dich, da hat er der Versuchung widerstanden. Den furchtbaren Schmerzen zu entfliehen. Er hat sogar das Schlimmste noch auf sich genommen, die geballte Sündenmasse der Seinen. Und als er sie auf sich nahm, da wurde er von Gott verlassen. Das war das Allerschlimmste, was ihm passieren konnte, von Gott verlassen zu werden. Da in elenden Schmerzen von Sünden beladen zu hängen und dann auch noch von Gott verlassen zu werden. Er wurde zum Witter, zum Sündenbock, nahm die Sünde vieler auf sich, wie Jesaja sagt, um sie mit Gott zu versöhnen. Aber es hat ihn viel gekostet. Das Schrecklichste war, wie gesagt, nicht die Schmerzen der Kreuzigung. Das war, von Gott verlassen zu werden. Das war das Schlimmste. Also Gott endet seinen angekündigten und vorgebildeten Plan nicht. Der Vater im Himmel hat leidend seinen einzig geliebten Sohn geopfert, damit er nicht alle richten muss, sondern viele Kinder lieben kann. Und er hat das in Genesis 22 vorgebildet, das, was er tun wird. Amen.